Also, heute ein Exkurs, ein kleiner Einschub, das aber nicht unwesentlich ist zum Verständnis auch des Hebräerbriefs, vor allem von Kapitel 8 und bis 10 und beziehungsweise auch Aussagen in Kapitel 12 hängen mit diesen Dingen zusammen, die ich jetzt mit euch kurz anschauen möchte. Und also kurz, so kurz wie es geht halt. Und weil das ist ein Riesenthema eigentlich, das ist ein Riesenfass. Und wir saßen oben und haben eben in dieser Fragerunde über bestimmte Dinge nachgedacht oder die Fragen wurden gestellt und dann habe ich Aussagen getätigt und dann gesagt, ja, wieso verstehst du das so oder wieso ist das so? Und bei Israel ist doch so. Und dann merke ich, okay, da gibt es Fragen und da gibt es verschiedene auch Ansätze oder Wege, von woher wir kommen. Und ich wollte nicht dieses Fass da oben in diesem Kreis aufmachen, weil das Mittagessen kommt ja dann schon bald und das ist echt tief und sehr herausfordernd. Und dann habe ich gedacht, vielleicht ist jetzt eine gute Gelegenheit, hier einen Exkurs darüber zu machen. Und ich möchte euch einfach bitten, mir erstmal mal die Chance zu geben, kurz einen Weg zu gehen, kurz zu erklären. Ich möchte heute mit euch über die Stellung von Israel, über das Verständnis des Gottesvolkes, wie ich es von der Schrift verstehe und vor allem vom Römerbrief. Es gibt eine Stelle oder einen Abschnitt, Römer 9 bis 10, das sehr entscheidend ist in vielen Positionen, vielen Anschauungen über die Endzeitlehre, über Israel und über die Stellung Israel im Plan Gottes. Und Römer Kapitel 9 bis 10 nimmt da eine Sonderstellung ein. Und das interessanterweise, auf diese Stelle beziehen sich manche, um für ihre Position zu bestätigen, andere genauso auch auf diese Stelle, um ihre andere Position zu bestätigen. Und dann kam so eben, okay, aber in Römer 9 bis 11, und dann dachte ich, okay, schauen wir uns mal diesen Abschnitt an. Und das möchte ich mit euch jetzt machen, von Römer 9 bis 11. Aber ihr möchte ich euch bitten, noch nicht Römer 9 bis 11 aufzuschlagen, sondern Römer 1. Denn Römer 9 bis 11 ist nicht einfach losgelöst vom Kontext des Römerbriefs. Und ich muss mich jetzt hüten, nicht wieder eine Einleitung zu machen in den Römerbrief. Aber wir müssen trotzdem den Kontext uns wenigstens kurz anschauen. Denn das ist Kapitel 9, das heißt, es gibt gar 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und Paulus schreibt nicht irgendwas über die Gnade Gottes und über Erlösung allein aus Gnade, nicht aus Werken. Das ist der Römerbrief, oder? Aus Glauben an das Erlösungswerk Jesu Christi. Die kompakteste, die prägnanteste, die herrlichste Zusammenfassung des Evangeliums im Neuen Testament in den Briefen von Paulus. So, das ist der bekannteste Brief in der Bibel, also im Neuen Testament unter allen Christen, weil das so fundamental ist und so klar ist und so strukturiert ist. Und große, Anführungsstriche, große Männer, die Gott auf großartige Weise, vielleicht so will ich sagen, gebraucht hat, haben sich unter anderem über diesem Studium des Römerbriefs bekehrt. Luther, Römer 1, 16 bis 17, als er diese Verse studiert hat, kam zum lebendigen Glauben. Und Calvin oder Wesley oder Wojtyla oder welche, man könnte einige aufzählen, die intensiv mit diesem Römerbrief gearbeitet haben und zum lebendigen Glauben gekommen sind. Er ist fundamental. Und Paulus schreibt nicht lässt schreiben in dem Fall. Er diktiert und er hat einen Schreiber und wird aufgeschrieben. Und dann macht er keine, argumentiert, entfaltet allein aus Gnade, nicht aus Werken und aus Glauben und entfaltet dieses herrliche Thema und kommt nicht nach Kapitel 8 und sagt, okay, ach, ich habe ja noch vergessen, ich würde gern einen Exkurs nochmal machen über Israel. Ach, wisst ihr, was noch über Israel wissen müsst? Zack, geschwind ein Einschub über Israel gemacht und dann ab Kapitel 12, ach ja, okay, stimmt, ich war ja da drin in dem Gedankengang, allein aus Gnade und aus Glauben und dann geht er weiter und so stellen auch einige den Römerbrief dar, im Prinzip so, die sagen, Römer 1, also wie so ein Buch, wie so ein Cover. Die erste Seite ist sozusagen Römer 1, 1 bis 7, Entschuldigung, 1 bis 8, das ist die erste Hälfte, dann kommt der Buchrücken, das ist 9 bis 11 und dann die andere Seite, das ist 12 bis 16, so ein Verständnis vom Römer. Und dieses 9 bis 11 ist so ein Bindungsstück, also ein Stück, das verbindet, und da geht es halt um Israel. Und ich möchte sagen, das ist nicht losgelöst von dem Thema, von der Entfaltung des Gedankengangs von vorher und auch nicht von nachher. Das gehört zusammen. Es ist ein Brief, es ist eine Botschaft. Und in diesen Kontext müssen wir auch diese Stelle einbetten und von daher auch zu verstehen. Und ich mache wiederum das, was ich mit dem Hebräerbrief gemacht habe, sehr schnell vorstellen, aber ich nehme euch kurz hinein in diesen Gedanken. Römer 9, lass mich 1, 2, 3 Verse und somit diesen Gedankengang aufgreifen. Römer Kapitel 1, Vers 16 und 17, das sind das Schlüsselverse für den Römerbrief. Die sind entscheidend. Die sind die komprimierte Zusammenfassung des ganzen Briefes, des Themas des Römerbriefes. Da heißt es, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft. Es ist keine Theorie. Es ist kein Konstrukt. Es ist kein Lehrgebäude. Es ist keine Religion. Es ist keine Institution. Es ist Gottes Kraft. Es ist Gottes Kraft zum Heil, das heißt Rettung, für jedem Glaubenden. Das ist die Botschaft. Gottes Kraft für die, die glauben. Für die wird es zu Kraft. Die glauben, wird es zu Kraft. Und jetzt, wem? Juden zuerst, als den Heiden, Griechen. Jetzt möchte ich schon den ersten Hinweis geben. Das Evangelium gilt für wen? Zuerst für wen? Für Juden. Und nicht zuerst für wen? Und danach später für Juden. Spürt ihr, worauf ich hin will? Das Evangelium ist zuerst zu Juden gekommen. Ihnen. Und das Evangelium einer da Jesus zuerst dem und dann hinaus den Heiden. Es gilt für alle. Kein Unterschied mehr. Das ist das Erste, was ich aufgreife. Vers 17 sagt es, denn Gottes Gerechtigkeit, das heißt den Weg, wie man vor Gott gerechtfertigt wird, wie man von Gott angenommen wird, wie man vor Gott stehen kann, wird er darin offenbart, aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das heißt, wir werden gerechtfertigt aus Glauben, dass Jesus für uns alles getan hat. Und wir leben durch Glauben, dass es genügt, dass er alles für uns getan hat. Wir beginnen nicht im Glauben und vollenden dann in Werken. Wir beginnen nicht im Glauben und dann denken, ja, aber irgendwann muss ich doch dazu tun, ja, sonst komme ich halt nicht ans Ziel. Das wäre Werk, das wäre Gesetz. Wir beginnen im Glauben, aus Glauben, durch Glauben. Alles nur im Glauben. An diese gute Nachricht, Jesus genügt in allem. Ist das gut? Das ist Wunder, das ist Evangelium pur. Das ist mein Glaube. So beginnt er. Und das gilt allen. So beginnt Paulus diesen Römerbrief. Kapitel 2, geht mit mir in Kapitel 2. Nun nimmt er sich Zeit, die ich jetzt nicht habe. Und drei Kapitel lang beginnt das Evangelium so, indem er jedem Menschen, jeder Art, jeder Religion, jeder Herkunft, jeder Nationalität, jedes Ursprungs, sie ihnen allen den Boden unter den Füßen wegzieht und sagt, weißt du was, mein Freund, jeder steht eigentlich unter dem Gericht Gottes. So beginnt das Evangelium. Da ist kein einziger Gerechtes. Und zwar weder Jude noch Heide. Und das ist seine Art. Er beginnt mit den unmoralischen Menschen, Kapitel 1. Er zeigt, schaut mal, ihr werdet gerichtet, weil ihr, guck mal, wie ihr seid, verfinstert im Herzen, unmoralisches Verhalten, sexuelle Verirrungen, Rebellion gegen Eltern, Bosheit, Neid, all diese Dinge, unmoralische Menschen. Dann geht er weiter und sagt, aber es gibt auch Moralisten bei uns, die finden das alles auch nicht gut, die finden Stehlen nicht gut, die finden Klauen nicht gut, die finden auch gegen Eltern Ungehorsam nicht gut. Das heißt noch lange nicht, dass das alles okay ist. Auch die Moralisten stehen unter dem Gericht Gottes. Zeigt er auch, warum. Weil das kein Maßstab ist für irgendwas. Und dann geht er von den Unmoralischen zum Moralischen, das ist Kapitel 2. Dabei bleibt er nicht stehen. Und dann gibt es nämlich eine Gruppe, die sagt, ja genau, die Unmoralischen, die wird Gott richten und die Moralisten ja auch. Aber uns nicht, denn wir sind hier religiös. Wir glauben ja an Gott. In dem Fall sind das die Juden. Und er sagt, Freunde, ihr auch? nur weil ihr wisst, was Gott will, die wissen ja nicht, was Gott will, aber ihr wisst, was Gott will, heißt noch lange nicht, dass ihr davon gerettet werdet, vor seinem Zorn, denn was bringt es, wenn ihr es wisst, aber nicht tun könnt? So, und dann kommt er zu diesem Ergebnis, alle sind schuldig, das ist Kapitel 1 bis 3. Schaut mit mir Kapitel 2, Vers 28. Kommt ein Gedankengang und der ist wichtig. Das heißt, nachdem wir in Kapitel 1, 16 bis 17 gelesen haben, aus Glauben zwar zuerst den Juden, nicht später den Juden, jetzt den Juden, zuerst müssen sie es hören. Das war die Evangelisationstaktik von Paulus. Er ist immer zuerst wohin gegangen? In die Synagoge, weil die Juden zuerst das hören sollten. So, dieses Thema greift er wieder auf. Schaut mal Vers 28. Kapitel 2, Vers 28. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Das ist jetzt ein wichtiger Hinweis. Nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Woran ist man ein Jude? Was bedeutet es mit Äußerlichkeit? Das heißt Beschneidung. Das heißt Zugehörigkeit zum Judentum. Die Beschneidung steht für das Gesetz und den Bund und den Anteil haben am Volk. Das hat Und da muss man rein sein, um beim Gottesvolk teil zu haben, an dem Volk. Also, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch Beschneidung, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Was Paulus sagt ist, nicht jeder Jude ist ein Jude. Das müssen wir im Kopf haben, wenn wir Römer 9 bis 11 auslegen. Das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Nicht jeder Jude, der ein Jude ist, äußerlich, dem Fleisch nach, können wir sagen, der Abstammung nach, können wir sagen, ist ein Jude. Das ist nicht automatisch. Sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und die Beschneidung des Herzens im Geist, nicht im Buchstaben. Worauf kommt es an? Aufs Äußerliche? Auf den Buchstaben, was letztendlich für Gesetz steht, und auf das Innere, auf das Geistliche. Das Geistliche ist das Eigentliche, nicht das Äußerliche, nicht das Fleischliche, nicht der Buchstabe, der Geist, das Herz. Und da gibt es einen Unterschied zwischen den wahren Juden und äußerlichen Juden. Interessanterweise, gell? Zwischen den wahren Gläubigen und äußerlichen Gläubigen. Gibt es genauso. Und nicht jeder ist ein Christ, der ein Christ ist, sondern die am Herzen geschnitten sind, die innerlich es sind. Da gibt es einen himmelhohen Unterschied. Und das verwirrt viele, viele Menschen, denn die sagen, ja, guck mal, was die Christen tun. Die Muslime sagen das, weil sie für sie ist halt alles Christen dann, gell? Weil wir für uns alles Muslime sind. Aber da gibt es einen Unterschied. Es gibt nicht einfach das Judentum, es gibt nicht einfach die Juden, es gibt nicht einfach die Nation Juden, Israel. Selbst das nicht mehr, selbst religiös-geschichtlich gibt es nicht. Es gibt nicht den, das Judentum. Ja. Gibt es nicht. Okay, halten wir fest, gehen wir einen Schritt weiter. Geht mir in Kapitel 9, Kapitel 3, das ist nicht so schnell, Kapitel 3, Vers 1. Also kommt Paulus zu einer weiteren Feststellung und die müssen wir wiederum festhalten. Schreibt euch die Verse auf, wenn ihr den später, wenn ihr sagt, oh, das kann ich nicht, dem kann ich nicht folgen oder kann ich nicht teilen, liest selbst doch mal nach und prüft das. Kapitel 3, Vers 1. Was ist nun der Vorzug der Juden oder was der Nutzen der Beschneidung, wenn es um das Innerliche geht? Wozu dann überhaupt die Beschneidung, gell? Und der Vorzug, warum gibt es sie als Nation, warum hat sie Gott gemacht? Paulus sagt, viel in jeder Hinsicht, das gibt eine Menge. Denn zuerst sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Merkt ihr wieder? Zuerst. Es gibt eine zeitliche Rangfolge. Zuerst sie. Denn ihnen wurde zuerst das anvertraut. Und jetzt Vers 3, jetzt ist entscheidend. Was denn? Wenn einige untreu waren, wird etwa ihre Untreue die Treue Gottes aufheben? Paulus sagt, bei mir heißt auf keinen Fall, das sei ferne. Das lieben wir von Luther, da haben wir ein Erbe von ihm, diesen Haus. Das sei ferne, das bleibt irgendwie bei allen im Kopf ob sie Luther lesen oder nicht, gell? So, das ist unmöglich, das ist die stärkste Verneinung im Griechischen, wie die stärkste Bejahung des Amen im Griechischen ist. Das ist undenkbar, absolut unmöglich. Das heißt, nur weil einige aus dem Volk Gott den Rücken zugedreht haben, nur weil einige gegen ihn gemurrt haben, nur weil einige gebockt haben, ihn geprüft haben, 10-mal, nur weil einige haben, nur weil einige Christus gekreuzigt haben, heißt nicht, dass Gott sein Volk verstoßen hat. Heißt, das ist undenkbar. Die Untreue, einige wird doch niemals die Treue der Zusagen Gottes aufheben. Müssen wir behalten im Hinterkopf. Wie? Wurde Israel verstoßen? Kam nicht das Gericht? Wurde nicht 70 nach Christus Tempel zerstört und die in die Diaspora geschickt wieder? Ist Israel nicht beiseite gestellt? Sind sie nicht verstockt worden? Bis die Zahl der Heiligen wird Gott sich ihnen zuwenden und dann kommen sie zum Glauben? Bei Paulus sagt er nicht dann, sondern zuerst kommen sie zum Glauben. Sie zuerst, dann die Heiden. Gehen wir mit mir weiter, Kapitel 3, Vers 9. Was nun? Paulus zieht das ein erstes Resümee. Was nun? Haben wir einen Vorzug und das? Und was sagt er dann? Durchaus nicht. Denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen vorher beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde seien. Das heißt, sowohl Juden als Nation und wir alle der Nationen stehen bei Gott und vor Gott auf dem gleichen Level. Es gibt keine Bevorzugung. Alle sind Sünder. Es gibt kein Ansehen der Person. Wisst ihr, wie Jesus oder beziehungsweise wie Johannes es im Johannesevangelium ausgedrückt hat? Er kam das an, seinen Namen nicht an, aber die ihn annahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, die weder aus dem Blut, das hat nichts mit ihrer Abstammung zu tun, nichts mit der Abstammung, noch weder aus dem Willen des Mannes, noch aus dem Fleisch, das heißt weder weder von ihrer Abstammung, noch auch von ihrer Kraft und von ihrem Willen. Die allein von Gott. Die einzige Grundlage. Johannes Kapitel 1, links in der Mitte bei mir. So. Sage ich dir später die Verse. Ich hab's. Was ist das? Ich danke dir. Also, kein Vorzug. Merkt euch, das ist die nächste Station. Gibt es keinen Unterschied. Jetzt geht mir in Kapitel 3, Vers 27. Ab 21 kommt schon das Evangelium, der Höhepunkt des Römerbriefs. Römer 3, Kapitel 3, Verse 21 bis 31 ist der Höhepunkt vom Römerbrief. Ab dann ist schon alles nur noch Argumentation, Beweisführung, Entfaltung, Konsequenzen. Mal, was er in Vers 27 sagt. Wo bleibt nun der Ruhm, also der Stolz? Ich bin der Augapfel Gottes. Ich gehöre zu diesem Volk. Wo bleibt der Ruhm? Er ist ausgeschlossen. Durch was für ein Gesetz? Durch das Gesetz der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Denn wir urteilen, wir kommen zu dem Urteil, Schluss, zu dem Ergebnis, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Oder ist Gott der Juden allein? Nein, auch der Heiden, auch der Nationen. Und jetzt schaut man die Formulierung. Ja, auch der Nationen, denn Gott ist einer. Denn Gott ist einer. Seine Argumentation. Wir haben ein Gott, der einer ist. Es gibt keine zwei, drei, vier Götter. 1. Timotheus, Kapitel 2. Wir haben mit Freunden vor dem Essen gestern darüber gesprochen. Da kommt die Stelle, dass Gott will, dass alle gerettet werden. Und das ist ja die klassische Stelle, wo man sagt, ja, Gott will nicht nur die retten, er will alle retten, denn, und dann kommt die gleiche Formulierung, denn Gott ist einer. Die gleiche Formulierung wie hier. Gott ist einer, das ist seine Argumentation. Gott will nicht nur Juden retten, er will genauso auch Heiden retten. Das ist seine Berufung. Darum hat Gott ihn berufen und in die Welt geschickt. Und das ist sein Anliegen. Bei Gott gibt es keinen Unterschied mehr. Ist Gott einer? Also wendet sich Gott, der Gedanke ist, mit dem Volk Israel handelt Gott so, aber mit den Heiden handelt er anders. Das sagt Paulus, das ist undenkbar, denn Gott ist einer und er hat ein Wesen und ein Herz und ein Anliegen und eine Botschaft und eine Liebe und eine Gnade und eine. Wisst ihr das? Kennt ihr die Stelle im Epheserbrief? Eine Berufung, eine Hoffnung, ein Erbe, ein Geist, ein Vater, ein Sohn. Kennt ihr Kapitel 4? Eine Taufe, all diese Dinge. Eins, nicht mehrere, nicht unterschiedliche. Die Juden haben keine andere Taufe wie wir. Sie haben keinen anderen Glauben wie wir. Sie haben keinen anderen Gott wie wir. Sie haben kein anderes Gesetz wie wir. Sie haben keine andere Berufung wie wir. Sie haben kein anderes Ziel wie wir. Denn wir haben den gleichen Gott. Uhuhu. Das ist Wahnsinn. Der Gott Abraham, Isaac und Jakobs. Der gleiche. Der gleiche Gott, der mit Mose im Dornbusch gesprochen hat, ist dein und mein Gott, der mit dir heute spricht. Ja, hallo. Oh, ich armer Säckel, ich armer Wurm. Das ist Wahnsinn, wenn wir das sehen. Okay, nicht abschweifen. Geht mit mir in Kapitel 4. Vielleicht nehme ich noch mit, damit es nicht so rüberkommt, wenn ich es überfliege. Vers 30. Er wird die Beschneidung aus Glauben und das Unbeschnittenheit durch Glauben rechtfertigen. Das macht für Gott keinen Unterschied. Aus Glauben. Wenn Ani sich aus Glauben beschneiden lässt, dann ist okay. Aber aus Glauben, nicht aus Werken. Auf den Glauben kommt es an. Und er wird das eine, der sich nicht beschneiden lässt und aus Glauben, wird auch rechtfertigen. Denn auf das kommt es nicht an. Das ist, was Paulus damit sagen will. Auf den Glauben kommt es an. Haben wir denn das Gesetz, heben wir das Gesetz durch den Glauben auf? Auf keinen Fall, sondern wir bestätigen es. Für diese These. Wenn ihr die Geschichte liest oder Jesus warum haben sie nicht gehasst, weil er ihnen Brot gegeben hat. Nicht, weil er ihnen den besten Wein gezaubert hat, den es wahrscheinlich auf der Welt gibt. Dafür haben sie ihn nicht gehasst. Nicht, weil er ihnen Fische gegeben hat. Nicht, weil er sie von den Dämonen befreit hat. Nicht, weil er ihnen die Krankheiten weggenommen hat. Deswegen haben sie ihn nicht gehasst. Sondern deswegen, was er gesagt hat, was er gelehrt hat. Und warum haben sie ihn gehasst? Weil Jesus sagt, in mir, man kommt zu Gott allein aus Glauben und nicht aus Werken. Aus Glauben an mich, an mein Erlösungswerk, an das, was ich tue. Anders gibt es keinen Zugang. Es gibt keinen Vorzug, Freund. Du kannst das Gesetz halten von Jugend auf. Es gibt keinen Vorzug. Du kannst hier sein. Es gibt keinen Vorzug. Es gibt keinen Vorzug. Dieser Tempel hier ist nicht das Eigentliche. Der Tempel hier, der vor euch steht, das ist der Eigentliche. Oh. Wie kannst du es wagen? 40 Jahre haben wir in diesem Tempel gehabt. Und du sagst, reißt ihn ab, in 3 Tagen baue ich ihn. Und er sprach von seinem Leib. Und wir wissen, was sein Leib ist, die Gemeinde. Die haben so einen Hass gekriegt, weil er in der Art über Israel, über den Tempel, über das Gesetz lehrte in Vollmacht, wie sie es vorher nicht kannten. Und sie hassten es, weil es ihnen die privilegierte Stellung und uns wird nichts passieren, weil wir sind ja Juden. Uns wird Gott nie richten. Die Heiden ist ja klar, das sind ja Sünder durch und durch. Wir sind heilig. Wir haben den Tempel. Wenn der Tempel da ist, was kann uns passieren? Den gleichen Fehler übrigens wie damals, zur Zeit Jeremias. Und Gott sagt, das ist ein Schatten, ein Bild. Hier ist der Eigentliche. Und die haben das nicht gesehen, nicht angenommen, nicht alle. Einige haben es getan. Und Paulus sagt, Freunde, das ist keine neue Lehre, das ist schon lange von Gott verkündigt. Überlegt mal, und die Juden, die haben einen Hass gehabt. Die haben gesagt, Paulus redet gegen das Gesetz, gegen Mose, gegen den Tempel, haben ihn dafür gehasst. Die haben Stephanus deswegen gesteinigt. Er redet gegen Gesetz, gegen Mose und gegen die Städte hier. Warum? Weil Paulus und Stephanus gesagt haben, ja, Juden, ihr habt eine privilegierte Stellung, übrigens, es wird alles gut und ganz Israel wird am Ende gerettet werden, Gott wird sich alle annehmen. Wenn er das gesagt hätte, hätten sie ihn gehasst dafür. Und übrigens, der Tempel wird wieder aufgebaut, wenn er zerstört wird. Die würden doch, und wir sind nur ein Einschub übrigens, das Eigentliche seid ihr. Wenn er das gesagt hätte, die hätten nicht gehasst, denn er kannte diese Lehre, er kommt aus dem Judentum. Aber er hat etwas gesagt, was den Hass der Leute erregt hat. Das heißt, es war eine andere Lehre. Er lehrte etwas anderes über die Juden, er lehrte anders über das Volk, er lehrte anders über den Tempel. Das hat ja den Hass ihnen eingebracht. Das müssen wir bedenken. Wenn unsere Lehre, sagen wir, der rabbinischen Juden entspricht, dann brauchen wir keinen Hass erwarten. Aber dann ist auch das Ärgernis des Kreuzes weg. Aber dann haben wir auch kein Evangelium. Und Paulus argumentiert und sagt, okay, ich mache ein Beispiel. Er weiß, die sitzen da in den Synagogen und einhauen. So. Manche gehen auf suchen Steinen. Alles hat er widerfahren. Das ist genau das passiert. Die haben dann gesteinigt. Und schaut mal, was er dann bringt. Das hat natürlich ihn noch mehr in den Boden und die Füßen gezogen. Und ich vermute auch noch mehr. Er sagt, okay, Abraham stolz, gell? Ja, unser Vater. Denn aus Abraham wurde Israel, wurde die Nation Juden, richtig? Und okay, dann gucken wir uns das mal an, sagt. Ich lese nur so viel ab, Kapitel 4, Vers 10. Sagt er, wie wurde er ihm denn zugerechnet? Also wie wurde es ihm zugerechnet? Es geht um die Gerechtigkeit, die Gott ihm ja geschenkt hat. Ihr habt schon gehört, dass Gott gesagt hat, dass er ihn gerechtfertigt hat. Und Abraham, ja. Das heißt, Abraham wurde für Gott gerechtfertigt, für gerecht erklärt und somit Teilhaber der himmlischen Berufung, des ewigen Lebens, Anteil an allem. Wahnsinn, gell? Bevor wir weiterlesen, woher kommt Abraham? Wer war er? Er hieß Abraham, nicht Abraham, das kam hier später. Woher kam er? Aus dem Land? Ur der Chaldäer. Er war ein Heide. Er war ein Götzendiener, sagt die Bibel. Und dann sagte Abraham, nein, ich will kein Götzendiener mehr sein. Nee, vielen Dank. Er sagte nicht, ich will Gott suchen. Den einzigen wahren Gott, den Schöpfer Gott. Ich will den suchen. Ich will alles verlassen und den Götzendienst hinter mich lassen und all das will ich hinter mich und mich aufmachen und auf die Suche nach Gott machen. Der war so verstrickt in die Sünde, in die Rebellion, in den Götzendienst. Er war ein Heide. Und dann sprach Gott in seiner Souveränität und erwählte ihn aus den Heiden heraus und machte aus den Heiden sich ein Volk. Israel besteht also aus wen? Aus Heiden. Ich sage das mal einem Juden. Nee. Das geht ja gar nicht. Und Gott sagt, okay, dann schauen wir uns mal was an. Vers 10 nochmal. Wie wurde ihm denn zugerechnet? Als er beschnitten war und war. Nicht in der Schneidung, sondern in der beschnitten sein. Und er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens. Er wurde nicht durch die Beschneidung, das heißt durch das Halten des Gesetzes, gerechtfertigt, sondern er war da überhaupt kein Jude, als Gott ihn angenommen hatte und ihm gesagt hat, ich werde dich retten. Als Abraham einfach geglaubt hatte, noch nichts getan hatte, denn das gab doch noch keine Beschneidung. Herrliche Entfaltung, welche Auswirkungen das Evangelium auf uns hat. Wir sind befreit von der Macht der Sünde, wir sind befreit von der Herrschaft des Gesetzes, wir sind befreit von der Schwachheit des Fleisches. Das sind die Kapitel vorher. das entfaltet er im Römerbrief. Was das Evangelium für eine Macht hat, was für eine Kraft hat, wird in Kapitel 5 bis 7 uns die Auswirkungen gezeigt. Die Sünde hat keine Macht mehr über uns. Also die Gesetzmäßigkeit der Sünde. Nicht sündigen, die Sünde als etwas, was als Gesetzmäßigkeit wirkt. Er hat uns aus dieser einer Gesetzmäßigkeit, in der wir funktionieren, ob wir wollen oder nicht, herausgerettet. Er hat uns aus der Gesetzmäßigkeit, der der Sünde überhaupt die Kraft gibt, nämlich das Gesetz, hat er uns herausgerettet. Und er hat uns aus der Schwachheit des Fleisches, das uns unfähig macht, überhaupt in seinem Willen zu leben, er hat uns herausgerettet. Die Konsequenzen sind gewaltig. Kapitel 5 bis 7. Und Party feiern. Gesetzlose machen, was sie wollen. Dann leben sie ja dann in Sünde. Das kannst du doch nicht so sagen. Und dann sagt Paulus, nein, wir leben unter der uns zu ihm bringt. Wir leben unter einem neuen Gesetzmäßigkeit. Und nachdem er das nun alles entfaltet hat, kommt er am Ende, ab Vers 31, kommt er zu einer Zusammenfassung und zu einem Wahnsinnsanbetung. Und ich lese einfach mal vor. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Das ist Wahnsinn, oder? Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Er doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Was bedeutet für uns alle hingegeben hat? Für wen? Für Juden und Heiden. Das ist sein Thema. Das ist sein Gedankengang von Anfang an. Nicht nur Juden allein, Freunde. Auch die Heiden hat er angenommen. Das ist, aber ich weiß, ich will sensibilisieren, weil sonst werden die Stellen nicht... Wir bekommen sonst die Schwierigkeit mit dem Willen Gottes, den er will und etwas nicht tut. Hier ist alle nicht in dem Sinne jeder Einzelne, sondern Gott will, dass alle Menschen, auch Kroaten sogar und Schwaben, auch sie und Russlandsdeutsche, die dürfen auch und Berliner, auch die gehören dazu. Alle, da gibt es keinen Unterschied bei Gott. Und wenn Gott alle angenommen hat, wer kann dann irgendjemand verurteilen und sagen, du gehörst nicht dazu? Niemand. Vers 32. Er ist es doch, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns nicht mit ihm auch nicht alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Da kommt das Thema der Auserwählung. Das taucht permanent auf in der Bibel, kann man nicht leugnen. Wer wird Anklage geben? Gott ist es doch rechtfertigt, nicht wir. Wenn Gott rechtfertigt, wer kann da hinkommen und sagen, aber du hast das nicht getan, du hast dich nicht beschnitten lassen, du hast das Gesetz nicht gehalten. Wenn Gott mir gesagt hat, du bist gerechtfertigt, wer bin ich, dass ich sage, nee, das hat noch nicht gelangt. Das ist lächerlich, oder? Ist das so ein Hinweis für mich? Ich sollte langsam Schluss machen. Oder kriegt die WhatsApps? Was redet er da gerade? Ja, stimmt, das ist sehr komisch. Okay, gehen wir weiter. Vers 35. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Wow. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Kann das jemand tun? Und jetzt stellt sich die Frage, könnte es jemand tun? Und Paulus geht jetzt hin und sagt, okay, lasst uns mal eine kurze Untersuchung machen. Wir überlegen, ob es jemand tun kann. Dann geht er hin und sagt, könnte Bedrängnis uns scheiden. Oder Angst, oder Verfolgung, oder Hungersnot, oder Blöße, oder Gewalt, oder Schwert. Dann sagt er, wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet, den ganzen Tag wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Das heißt, unser Leben besteht permanent in diesen Dingen. Und dann geht er weiter. Aber in allem diesem sind wir mehr als Überwinder. Nicht, weil wir stark sind, nicht, weil wir fromm sind, sondern durch den, der uns geliebt hat. Er sorgt dafür, dass wir überwinden. Er sorgt dafür. Dann geht er weiter. Vers 38. Denn ich bin überzeugt. Dieses überzeugt ist wie 1 plus 1 gibt was? Ich vermute mal 2, aber bin jetzt ganz sicher. Das ist nicht rechnen, gell? Das ist nicht überzeugt sein. Aber überzeugt sein, 1 plus 1 gibt 2. Da gibt es keine andere Alternative. Das ist klar. Das ist dieses ich bin fest davon überzeugt. Von was? Dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, Wer zählt übrigens auch zu den Engeln und Gewalten? Der Teufel und die Dämonen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten. Weder Gegenwärtiges, das heißt, was gerade in meinem jetzigen Leben ist, noch Zukünftiges, was jetzt noch kommen wird. Weder Mächte, noch Höhen und noch Tiefen, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes. Es gibt nichts, gar nichts, kein Geschöpf, außer ich selber dann, gell? Bist du kein Geschöpf? Bist du stärker als der Teufel? Bist du mächtiger als diese Gewalten? Also wenn der Teufel es nicht mehr kann, dann vermag er auch mit dir den Weg zu gehen. So, und nachdem Paulus das sagt, kommt nämlich die Frage, und jetzt kommen wir zu Römer 9. Kommt die Frage, stopp, Paulus. Du behauptest also, dass wenn Gott so eine Verheißung gegeben hat und diese gute Nachricht verkündigt hat, dass er niemanden verliert, weil er ihn auserwählt hat. Du behauptest, nichts wird ihn dann scheiden können in seinem Leben. Ja, was ist denn mit den Versprechen gegenüber seinem Volk? Wie war das mit Israel? Hat er Israel nicht auch erwählt? Hat er nicht Abraham erwählt und ihm Verheißung gegeben? Eine Nachkommenschaft wie Sand am Meer? Hat er nicht verheißen Land und Erbe und Besitz? Hat er nicht das alles für ihn verheißen? Und was war? Sie haben ihn verstoßen, sie haben ihn abgelehnt, sie haben ihn geprüft. Und? Woher kann ich das jetzt glauben? Wieso sollte ich das jetzt dir glauben, wenn ich bei Israel sehe, dass es schiefgegangen ist? Und Paulus, da kommt er her und sagt, Freunde, da gibt es ein Grundverständnis, ein Missverständnis, ein Grundproblem. Und zwar im Verständnis von Israel. Gott hat sein Volk, dem er die Verheißung zugesagt hat, nie verstoßen, weder in der Vergangenheit, noch jetzt und noch in der Zukunft. Er hat sein Volk nie auf ein Abgleis gestellt und sich ein anderes Volk gebaut. Und dann wird er sich wieder dem Volk zu. Nie! Denn Gott steht zu seinem Wort. Er steht zu seinen Verheißungen. Das Problem ist nur, dass wir über Israel als Israel etwas identifizieren, das Israel nicht ist. Denn nicht jeder Jude, der äußerlich Jude ist, ist ein Jude und ein Israelit. Und wenn Gott die nicht Juden sind, nach dem eigentlichen Sinne, wie Gott an Juden denkt, verstoßt und verstockt, dann heißt es nicht, dass er Israel verstockt. Ich zeige euch das Kapitel 9, Vers 6. Ich hoffe, ihr könnt noch meinen Gedanken da mitgehen. Zumindest logisch, ob ihr inhaltlich, das ist eine andere Sache. Vers 6. Nicht aber als ob Gottes hinfällig geworden wäre. Versteht ihr das? Nicht als ob Gott sein Wort, als ob sich auflöst und hinfällig wird. Denn nicht alle, die aus Israel sind, die sind? Okay. Das steht da, oder nicht? Nicht alle, die aus Israel sind, sind wirklich Israeliten. Nicht jeder, der buchstäblich aus der Nachkommenschaft Abrahams kommt, das heißt den natürlichen Körper nach, seine Linie, und darauf ist die Jude stolz. Darum haben wir die ganzen Geschlechtsregister, darum lieben sie so. Wenn sie, je weiter sie zurückverfolgen und dann auf einen bestimmten Stamm und dann letztendlich auf Abraham kommen, sagen, ich bin ein Abraham. Nachkomme. Bist du einer? Nee, bin ich nicht so viel wert. Das ist ja die Überheblichkeit. Das ist ja der Stolz. Wir sind Abraham Nachkommens. Wie musste Jesus sich damit auseinandersetzen? Wir sind keine Bastarde, du bist ein Bastard. Wir sind Nachkommen Abrahams. Abraham ist unser Vater. Und Jesus sagt, wenn Abraham euer Vater wäre, dann würdet ihr ganz klar sehen, wer ich bin. Abraham ist nicht euer Vater, sondern der Teufel. Abraham ist nicht euer Vater, denn Abraham glaubte und ihr tut's nicht. Das ist das, was Paulus hier sagt. Nicht jeder ist ein Israelit, der auf einem Ausweis Israelit hat. Auch nicht, weil sie Abrahams Nachkommen sind, sind sie alle Kinder. Also deutlicher ist nicht, bestätige es nochmal, sag es nochmal in einer anderen Art und Weise. Nicht jeder, der buchstäblich ein Kind Abrahams war, ist wirklich ein Kind Abrahams. Wie viele Kinder hatte Abraham?
Zwei und hinterher nochmal wieder.
Genau, also mehr wie einen. Der erste war Ismael. Hat Gott Ismael genommen und aus dem Ismael ein Volk gemacht? Aber nicht das Volk, gell? Es ist also eine Riesennation geworden, hat ihn vermehrt, ihm auch Segen gegeben, oder? Aber als Abraham sagt, Gott, weißt du was, ich habe dir geholfen bei der Verheißung. Du kannst dich jetzt, brauchst jetzt dich nicht mehr bemühen, wir haben es hingekriegt. Hier Ismael, gib ihm doch, segne ihn, gib ihm den Segen. Das reicht und brauchst nicht mal weitermachen, das ist gut schon so. Sagt Gott, nein. Ich habe gesagt, Isa, ich werde dir ein Kind geben. Wieso nicht Ismael? Der arme Kerl, gell? Was kann er dafür? Warum? Weil Ismael nach dem Fleisch gezeugt ist, aus eigener Kraft gezeugt worden ist. Ja, ein Gott, weißt du ja was? Wir haben so gelernt, ein Auto, das nicht fährt, kann man nicht lenken. Man muss schon was erst tun, damit auch Gott was mit uns tun kann. Wir müssen schon erst uns in Bewegung setzen. Frommer Aktivismus, aus meiner Perspektive. Wir schaffen es nicht, mal auszuhalten in der Stille. Dann kriegen wir sofort schlechtes Gewissen, dass wir schlechte Christen sind. Weil wir nichts tun. Wären wir wie Maria, die hat das Bessere gewählt. Das Bessere. Nicht aus Abraham kommen, aus der leiblichen Nachkommenschaft, somit und gehöre somit zu diesem verheißenen Volk, zu dem wahren Israel, zu dem eigentlichen Israel. Nicht jeder Jude ist ein Jude bei Gott. Wir lesen weiter, Vers 7. Auch nicht, weil sie Abrahams Nachkommen sind, sie alle Kinder, sondern in Isaak wird dir eine Nachkommenschaft genannt werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches, die sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Kinder der Verheißung, das war von Anfang an bei Gott. Da gab es das Gesetz nochmal, da war Israel ja noch nicht einmal da. Hat schon Gott gesagt, Abraham, ich mache dir ein Volk, ein wahres Israel. Und nicht jeder, der von dir abstammt, wird dazu gehören. Sondern der ein Kind der Verheißung ist. Was bedeutet ein Kind der Verheißung zu sein? Glauben. Gott hat ein Versprechen gegeben, hat eine Verheißung gegeben und gesagt, ich werde es selbst machen, ich werde eine Nachkommenschaft. Glaubst du? Ja. Das ist, wer so ist wie dieses Kind, nämlich aus der Verheißung gezeugt, allein aus Gott gezeugt, in der Schwachheit gezeugt, in der Unfähigkeit gezeugt, in der Abhängigkeit von Gott. Der ist ein wahrer Israelit und ein wahrer Nachkomme Abrahams. Und du, Abraham, bist für all die der Vater sein von solchen Kindern und sogar die nicht mal aus deinem leiblichen Nachkommenschaft kommen. Sonst könnte es nicht funktionieren mit dem Sand am Meer. Wahre Kinder Abrahams sind die, die Gott zeugt, wie Isaak, und nicht die Abraham selbst zeugt. Durch natürliche Geburt. Wahre Kinder Gottes sind Kinder, die durch den Geist gezeugt sind und nicht durch das Fleisch. Was hat Jesus gesagt? Wartet in Jerusalem, bis was kommt? Die Verheißung. Und wir wissen, was die Verheißung ist, gell? Was kam dann? Der Geist Gottes. Und wozu ist er gekommen?
Alle Wahrheit zu leiten und zu trösten.
Aber bevor er das tut, was macht der Geist?
Die Sünde aufdecken.
Der Geist weht, wo er will. Das war die Frage von Nikodem. Wie werde ich von Neuem geboren? Durch den Geist. Wer nicht durch die Verheißung, nämlich dass Gott es selber durch seinen geistlichen Samen einen neuen Menschen macht, das ist, dann hast du keinen Anteil an Volk Gottes. Diejenigen, die aus Geist geboren sind, die gehören zu Israel. Das ist fundamental. Weil die sagen, ja guck mal, Gott hat sie doch verstoßen, hat sie gerichtet, hat sie in die Gefangenschaft geführt. Wo ist die Verheißung? Wo er steht dazu? Und er sagt, Freunde, sein wahres Volk hat er nie verstoßen. Denn er sieht aufs Herz und nicht nach was vor Augen ist. Mache ich einen Riesensprung, gehe weiter in Kapitel 9, oh, das so groß ist er gar nicht. Ich überspringe jetzt eine heiße Argumentation, aber die da hineinkommt, da kommt mit dieser ganzen Verstockung und Pharao und Erwählung und was für viele verspult, aber das ist der Gedankengang, den müssen wir mitnehmen, aber das, das weiß ich, das kann ich jetzt nicht machen. Hier geht es um diese Linie des Volkes. Schaut mal, wer zu diesem Volk dazugehört. Ich lese ab Vers 23 oder Vers 22 nehme ich noch mit, Kapitel 9. Wenn aber Gott willens, seinen Zorn zu erweisen und seine Macht zu erkennen, mit vielen Leiden die Kräfte des Zorns ertragen hat, die zum Verderben zubereitet sind, und wenn er handelte, damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen des Erbarmens zu erkennen gebe, die er zur Herrlichkeit vorher bereitet hat, nämlich an uns, die er auch berufen hat. Dieses Wörtchen, ich habe es bei mir im Römerbrief und überall angestrichen. In dem Fall wiederum, nicht allein oder alle, das sind das nicht allein aus Juden, nicht allein, sondern auch aus den Nationen. Wie er auch Hosea sagt. Wo ist Hosea? Im Neuen oder Alten Testament? Oh, der hat ja was darüber schon im Alten Testament gesagt. Ich lese dann schnell vor. Ich werde nicht mein Volk, nicht Geliebte, Volk, mein zweites Volk, meine Geliebte, zweite Geliebte, meine Einschub, mein Einschubvolk, meine Zwischengeliebte, bis die eigentliche wiederkommt. Nein, ich werde mein Volk und nicht nur Juden, auch das wird geschehen, da zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk. Verstreut in die ganze Welt. Und ihr versteht, warum Jesus gesagt hat, geht in die ganze Welt, holt bitte Kinder Abrahams dort. Es sind ganz schön viele auf der ganzen Welt. Wir müssen sie alle holen. Sie hören auf meine Stimme. Ich habe Schafe in diesem Stall, aber ich habe noch viele Schafe außerhalb von diesem Stall. Auch die müssen wir alle noch holen. Und dann werden wir zwei Herden und zwei Hirten sein. Nee. Und wir werden ein Hirte sein. Ein Stall. Und ein Hirte und ein Stall. Und da sind Schafe. Und da wird die falschen Böcke raus, damit die Schafe bleiben. Und da sind aber auch noch Böcke. Und er lässt sogar die 99 Schafe mit. Holt auf den Berg, irgendwo, in Kroatien. All das, mir fehlt die Zeit. Kapitel 11. Ich sage, wenige Christen würden ja für jetzt schon, aber dann wird er sich ihnen wieder annehmen, später mal. Paulus sagt es, vor 2000 Jahren hat Gott sein Volk unmöglich, weil Gott ein wahres Volk nie aufgibt, weil er zu seinem Wort steht. Denn auch ich bin ein Israelit. Jetzt kommt das, okay, das Preisen. Okay, sagt er, woher kommt er eigentlich? Wisst ihr, was für eine Nationalität ich habe? Ich komme aus dem Benjamin. Ich bin ein Israelit. Aber wenn Gott sein Volk verstoßen hat, wie kann ich dann glauben? Versteht ihr? Wenn Gott sein Volk verstoßen hat, kann ich als Jude hier zum Glauben kommen. Aus wem bestand die erste Gemeinde? Aus Juden. Die ersten Missionare. Juden. Dann hellenistische Juden. Aber die ersten Gemeinden, die ersten Gläubigen, 3.000, 5.000, also mindestens 7.000 gleich am Anfang, Juden. Wie können wir sagen, Gott hat sein Volk verstoßen und auf Abgleis gestellt? Das ist Argumentation von Paulus. Er geht weiter und er zitiert das Alte Testament, was so wunderbar ist. Vers 2. Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Das kommt mit den Worten des Paulus, der inspiriert, eine Autorität und ein Apostel Jesu ist. Er sagt, Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Steht bei mir schwarz auf weiß. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat. geliebt hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift bei Elia sagt? Vor Gott auftritt gegen Israel: Herr, sie haben deine Propheten getötet, deine Altäre niedergerissen und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten nach meinem Leben. Der Elia sagt: Gott, es gibt niemanden mehr, keinen Gläubigen mehr hier, ich bin der Einzige. So fühlen wir uns manchmal, gell? Ganz schön hochnäsig. Dann sagt er Folgendes. Aber was sagt ihnen die göttliche Antwort? Ich habe mir 7000 Mann übrig bleiben lassen, die von dem Baal die Knie nicht gebeugt haben. Elia, du denkst, du bist allein? Nein. Es gibt da noch ein paar Fromme und Gesetzestreue und die halten noch an mir fest. Das sagt Gott nicht. Ich habe mir einen Rest bewahrt. Du kennst sie noch gar nicht. Und wenn du sie, bevor du verurteilst, bedenke, ich bewahre meinen Rest. Das würde uns gut tun, wenn wir über bestimmte Gemeinden denken. Ich habe meinen Rest bewahrt. 7000. Hat eine Zahl, eine Bedeutung in der Bibel. 1000 auch, 7000. Heißt, ich habe mein Volk, mein ganzes Volk, mein komplettes Volk, mein vollkommenes Volk habe ich bewahrt. Dann sagt er Folgendes, Vers 5. Und das ist jetzt wichtig, das ist so wichtig. So, auf diese Art und Weise, wie damals bei Elia, so ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Rest nach Auswahl der Gnade entstanden. Nicht, und so wird später irgendeinmal ein Rest der Gnade entstehen aus den Juden. So ist jetzt, und ich als Israelit gehöre genauso dazu, jetzt ist ein Rest nach der Gnade entstanden. Wenn aber Gnade, so ist nicht aus Werken, so ist ja Gnade nicht mehr Gnade. Das heißt, nicht aus Gesetz, nicht Opfer, nicht nicht das religiöse Judentum, nicht Tempel, nichts von diesen Dingen. Gnade, Glaube. Zurück in diese Dinge. Weh. Vers 7. Was nun? Was Israel sucht, hat es nicht erlangt? Das nationale Israel. Was das nationale Israel gesucht hat, mit all ihren Anstrengungen, mit Halten des Gesetzes, hat es nicht erlangt? Was ist die Antwort? Ja, es hat es nicht erlangt. Was erlangt? Der Rest hat es erlangt. Die Auswahl, die Auserwählten haben es erlangt. Wie? Aus Gnade. Nicht, weil sie frommer waren, nicht, weil sie besser waren. Aus Gnade. Die übrigen sind was? Wer ist verstockt? Die Auswahl? Die übrigen. Sind die Kinder Gottes verstockt? Nein. Und wer sind die übrigen? Die Kinder, die nach dem Fleisch gezeugt sind und nicht nach dem Geist gezeugt sind. Zwei Gedanken und jetzt schon 11, zwei Gedanken, ein paar Verse weiter und ich weiß, dass ihr diese Stellen gut kennt, kommt dieses Beispiel mit dem Einpropfen, oder? Sagt, gibt es da zwei Ölbäume?
Nein.
Wer wird rausgepropft, also abgeschnitten, wer hineingepropft? Da gibt es einen Baum und das ist Israel. Israel bestand immer, Gottes Volk bestand immer und er wie bei den Schafen dieses Bild, er tut die Nicht die Echten, wenn ich das so sage, die nach dem Fleisch tut er raus und die bleiben, die nach dem Geist, nach der Verheißung, wie Kinder Isaaks, die bleiben dran, aber die Ismaels kommen weg. Darum heißt es, ja, schick die Magd weg mit dem Kind. Wenn wir das nicht verstehen, wenn wir das im Prinzip geistlich nicht begreifen, werden wir im Alten Testament mit dieser Stelle nicht klarkommen und sagen, wie kann Gott sagen, der Haggai und der kleine Junge sollen ab in die Wüste sollen gehen. Was ist das für ein Gott? Wenn wir dieses Prinzip nicht verstehen, begreifen wir nicht, was die Geschichte eben sagt. Aber hier geht es um dieses das Fleisch nicht erben. Der nach dem Fleisch gezeugte darf nicht mit dem nach dem Geist gezeugt erben. Interessanterweise, irgendwie glauben ganz viele, dass das nach dem Fleisch gezeugte Israel immer noch ein Erbe hat. Wird nicht erben. Nach dem Geist gezeugt, das wird erben. Denn das Geistliche ist das Eigentliche, nicht das Irdische. Und dann ist das Bild, und er wird wilde nehmen, Ölzweige und wo einpropfen? In ein, woanders? Ein Zusatzbaum? Und dann wird er diesen Zusatzbaum wegnehmen und dann sich den eigenen Ölbaum wieder zuwenden? Nein, wir werden hineingepropft. Wir bekommen Anteil an dem wahren Israel. Und ich sage das jetzt schon so, ohne euch Epheser Kapitel 2 vorzulesen und andere herrliche Stellen in Galater Kapitel 3, Kapitel 4. Auf deinem himmlischen Ausweis steht Israelit. Wusstest du, dass du ein Jude bist? In Christus hast du Anteil an dem Bürgerrecht Israels. Und wer in Christus ist, darf das Alte Testament lesen. Und ohne zu sagen, ja, das gilt ja nicht mir, das gilt ja Israel, aber das gilt ja der Gemeinde. Ah, okay, ja, aber was gilt eigentlich der Gemeinde? Aber nicht viel, weil da ist ja noch nicht die Gemeinde da in diesem Verständnis. Also alles gilt Israel, aber erst da gilt es der Gemeinde. Das ist der Grund, warum das Alte Testament heute in den Gemeinden so zu kurz kommt. Weil man nicht begreift, dass diese gute Nachricht, das offenbart worden ist. Paulus sagt, was vorher noch nie so zu erkennen gegeben war, dass in Christus wir Anteil haben, Mitbürger, wir haben Anteil an den Verheißungen und wir sind dazu hineingepropft worden. Wir gehören zu Israel dazu. Es ist nicht so, Israel weg, Gemeinde weg, wieder Israel. Es ist genauso auch nicht, Israel weg, Gemeinde. Das ist für mich ebenfalls falsch. Es ist Israel und weg die Falschen und rein die Richtigen. Das ist Israel. Bestand durch alle Zeiten, vor grundlegender Welt, bestand das in dem Ratschluss Gottes und wurde ausgeführt und bis ans Ziel gebracht in Herrlichkeit. Kein Einschub, kein Beiseitestellen. Gott ist souverän. Er vermag, das ist, wer wird gegen Gottes Auserwählte anklagen? Wer kann diesen Plan vereiteln? Nichts. Nichts. Jetzt komme ich zum Schluss. Kapitel 11, Vers 28. Kann ich da anfangen? Das ist... Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde, um euer Willen, hinsichtlich der Auswahl aber Geliebte, um der Väter Willen. Denn die Gnadengaben Gottes und die Berufung Gottes sind unbereuerbar. Verändert nicht seinen Plan. Verändert keinen. Dann ist gut. Es ist nicht schiefgegangen, müssen wir Plan B machen. Weder Jesus noch die Gemeinde. Jetzt kommt das Vers 30, damit höre ich auf für heute. Und dann dürfen wir unsere Ausflüge machen. Vers 30. Denn wie ihr einst Gott nicht gehorcht habt, wen spricht der Paulus da an? Die Heiden. Es gab eine Zeit, die Gott überhaupt nicht gekannt. Wie ihr einst Gott nicht gehorcht habt, Erbarmen gefunden habt. Er spricht zu den Heiden. Und wann haben die Heiden Erbarmen gefunden? Was ist die Zeitform? Jetzt. Und wann hat dieses Jetzt angefangen? Vor über 2000 Jahren. Seid ihr da mit mir? Versteht ihr, was ich damit sagen will? Paulus sagt, die Heiden haben vor dieses Jetzt, als Paulus schreibt, das war vor über 2000 Jahren, und sagt, ihr habt jetzt, in diesem Moment, wo ich euch das schreibe, ihr habt ja Erbarmen gefunden. Die Zeit müssen wir festhalten. Warum? Lest mit mir weiter. Erbarmen gefunden, infolge ihres Ungehorsams, so sind jetzt auch sie, die Juden, den euch geschenkten Erbarmen gegenüber ungehorsam gewesen. Das heißt, in der Zeit, als Jesus da war, haben sie ihn abgelehnt. Sie waren ungehorsam und das Evangelium nicht angenommen, wie damals die Heiden es nicht bei den... Und dann sagt er, warum? Er gibt eine Begründung. Damit auch sie, nämlich die Juden, jetzt Erbarmen finden. Wann sollen die Juden Erbarmen finden? Später? Jetzt. Wann war das jetzt für die Heiden? Vor 2000 Jahren. Wann ist das jetzt für die Juden? Vor 2000 Jahren hat es angefangen. Nicht später, jetzt. Warum ist das so wichtig? Ich lese Vers 32. Denn Gott hat alle, Juden wie Heiden, zusammen in den Ungehorsam eingeschlossen, damit er sich auch aller erbarmt. Juden wie Heiden. Das ist der Ratschluss Gottes. Gott hat in der Geschichte sich ein Volk erwählt und das ist sein Volk und dieses Volk bewahrt er. Dieses Volk ist ein geistliches Volk von Anfang an gewesen. Genauso wie im Neuen, auch im Alten Testament. Warum aber dieses irdische Israel? Denn ohne das irdische nicht kein himmlisches. Ohne Fleisch kein geistliches. Zuerst das, dann nach danach. Das wären die nächsten Lektionen, Kapitel 15 im 1. Korintherbrief. Denn das erste ist ein Same. Aber das, was gesät wird, ist nicht das, was nachher geerntet wird. Und das erste muss sterben, damit das danach etwas wächst. Wenn ihr eine Ernte einfahren wollt, dann müsst ihr euch dafür überwinden, diesen Samen sterben zu lassen. Aber wenn ihr euch die ganze Zeit sagt, oh, so ein schönes Samen, werdet ihr nichts ernten. Und jetzt, das ist Hebräerbrief. Haltet nicht fest an dem Ersten. Kehrt nicht zurück zu den Schatten und Bildern, zu den Samen, zu dem, was gestreut worden ist, damit etwas daraus, das Eigentliche entsteht. In Jesus Christus ist es zur Vollendung. Das wahre Volk, die wahren Schafe, der wahre Hirte, das wahre Opfer, der wahre Tempel, das wahre Volk, das wahre Haus. Gott steht zu seinem Volk, Israel. Das wahnsinnige Vorrecht, das wir haben, ist, wir wurden adoptiert. Nicht nur, nein, wir wurden, das adoptiert ist sogar zu kurz. Wir wurden neu geschaffen, damit wir das Anteil haben an diesem Volk, damit wir die gleiche DNA haben. Das ist Wahnsinn. Wir haben Anteil an allen Verheißungen. Und wenn ihr denkt, ja cool, dann kriegen wir ja das Land Israel. Müssen wir bald umziehen. Dann müssen wir noch einen Hebräerbrief lesen. Weil weder Abraham, noch Isaak, noch Jakob, noch Mose, noch irgendeine von denen hat geglaubt, dass das Kanaan das wirklich das eigentliche Land war. Sonst hätten sie Gott gesagt, hey Gott, das ist aber ungerecht, du hast mir versprochen, hast es mir nicht mehr gegeben. Denn sie hofften auf ein Besseres. Sie wussten, sie haben hier keine bleibende Stadt. Warum hat Abraham in Zelten gelebt? Warum hat er kein Haus gebaut? Denn er war ein Pilgerer. Denn er wusste, nicht dieses verheißene Land, sondern das ein anderes, das hat mir Gott versprochen. Er glaubte das, obwohl er es noch nicht mal gesehen hat. Kurzer Exkurs Israel. Das hat Konsequenzen für mich, für viele Stellen, die ich und viele Ansätze und Auslegungen der wichtigen Stellen. Aber vielleicht versteht ihr, warum ich bestimmte Sachen sage, wie ich sage, und warum ich bestimmte Stellen auslege, wie ich auslege. Das ist mein Ansatz, das sind meine Weichenstellungen. Ich möchte beten und möchte euch entlassen. Einen schönen Tag. Und einfach nur bitten, dass du das Gehörte jetzt bewahrst, in einer richtigen Weise. Ich weiß es nicht, was es in den Herzen auslöst. Aber ich will bitten, Herr, dass es was Gutes auslöst. Und nicht mich zu bestätigen oder dass ich die richtige Position habe, um mich geht es hier gar nicht. Verwirf mich, verwirf all das, wenn es nicht von dir war, wenn es nicht wahr ist, wenn es nicht Jesus verherrlicht und dich in deinem herrlichen Erlösungswerk. Aber bestätige es durch deinen Geist. Und mal uns deine Größe und deine Gnade und das, was wir in dir jetzt haben, mal es uns vor Augen und pflanze es tief in unser Herzen, dass wir nicht zweifeln und zurückkehren zu Schatten und Bildern, sondern festhalten an dem Eigentlichen, nachdem es gekommen war und noch kommen wird in Herrlichkeit, in einer Weise. Ich bitte dich, Jesus, schenke Gnade dazu. Amen.